Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Morgen. Heute ist Freitag, der 11. September. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen. Und zum Start der Sendung nochmal der Hinweis. Wir sind ja aktuell im Urlaubsmodus, fahren ein bisschen weniger Vollgas, als wir das in den letzten Wochen getan haben.
Keine Sorge, weiter jeden Morgen 7.07 Uhr Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages.
Und heute dann mit diesen Themen. Wir feiern Geburtstag mit der ehemaligen Lichtgestalt und dem heutigen Schattenmann Franz Beckenbauer. Wir schätzen ein, ob Sebastian Vettel im Bond-Auto Aston Martin glücklicher als bei Ferrari wird oder doch zur Doppel-Null. Außerdem blicken wir auf die Chancen von Alexander Zverev auf den US Open-Titel. Wir hören den frisch gebackenen Tour-Etappensieger Hirschi im Interview und lassen uns die 5 Fragen an den FCA beantworten. Alles in einer dann doch recht vollen Urlaubssendung.
Stand jetzt. Aktuell.
Es steht ein ereignisreiches Tenniswochenende an mit realistischen Chancen auf 2 deutsche Grand-Slam-Titel. Im Damendoppel, da hat Laura Siegemund an der Seite von Vera Svonareva schon das Endspiel erreicht. Als erste Deutsche übrigens seit 35 Jahren. 1985, da hatte Claudia Kode-Kilsch das schon mal geschafft. Und bei den Herren im Einzel, da könnte Alexander Zverev heute Abend nachziehen als erster deutscher Mann nach Boris Becker. Zverev geht gegen den Spanier Pablo Carreño Busta, die Nummer 27 der Setzliste, auf den Platz. Und wir blicken voraus mit Andreas Thies, unserem Tennisexperten von Chip und Charge. Andreas Zverev vor dem großen Wurf. Wie schätzt du seine Chancen gegen Carreño Busta aufs Finale ein?
Tja, Zverev scheint auf jeden Fall für die meisten Beobachter der Favorit in diesem Duell zu sein. Einmal trafen die beiden aufeinander. Das war in Miami 2018, damals auch auf Hartplatz. Zverev siegte damals in 2 Sätzen.
Ist das vergleichbar in der Situation damals mit heute? Wie ist Zverev drauf?
Zverev zeigt bei diesen US Open noch nicht sein bestes Tennis, aber er bleibt ruhig. Auch als er gegen Borna Cioric im Viertelfinale 1:6 und 2:4 zurücklag, als er mit Schiedsrichterentscheidungen nicht so ganz einverstanden war, da zeigte er wenig Emotionen. Sonst fliegt ja gerne auch mal ein Schläger oder wird ein Schläger zerstört. Aber das zeigte Zverev nicht, hatte hinterher dann auch gesagt, ja, ich weiß, dass so ein Match Best of 5 lange dauern kann. Ich musste drinbleiben und ich musste ruhig bleiben. Er spielt noch nicht sein bestes Tennis hier bei diesen US Open, aber er steht im Halbfinale. Das ist auch eine Leistung. Er hatte zum Beispiel in der ersten Runde ein richtiges tricky Los mit Kevin Anderson zu überstehen. Das gewann er zum Beispiel in 4 Sätzen. Dort hatte er gutes Tennis gezeigt. Noch nicht sein bestes, aber er steht im Halbfinale.
Und wie muss man seinen Gegner Carreño Busta einschätzen? Auch den Weg von Carreño Busta jetzt in dieses Halbfinale?
Carreño Busta, der hat natürlich von der Disqualifikation von Novak Djokovic profitiert. Aber er hat im Viertelfinale hat er seinerseits sehr gutes Tennis gespielt und von daher steht er zu Recht hier im Halbfinale. Er hatte ja auch bis zu dem Abbruch gegen Novak Djokovic fantastisches Tennis gespielt. Ob er das über 5 Sätze hätte reproduzieren können, das ist eine andere Frage. Aber diese stellt sich jetzt gar nicht mehr dadurch, dass Djokovic disqualifiziert worden ist.
Jetzt war ja der letzte Auftritt von Zverev im Viertelfinale nicht besonders ansehen. Dieses ist ein sehr zähes Match. Was erwartest du jetzt für das Duell gegen Carreño Busta? Was können wir da tennistechnisch erwarten?
Das könnte wieder ein ähnlich zähes Match wie das Match von Zverev gegen Cioric werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die beiden eine gute Qualität abliefern können, ob die beiden nicht vielleicht sogar so ein bisschen nervös sein werden. Wenn es ein ähnliches Ergebnis gibt wie das von Zverev gegen Cioric, dann wird es Sascha Zverev sicherlich recht sein. Aber wie alle 4 Halbfinalisten betonen, die Chance ist für alle 4, die jetzt noch verblieben sind, riesig groß, das Turnier zu gewinnen.
Dazu muss er natürlich erstmal ins Finale kommen und wer könnte da auf ihn warten? Wird es tatsächlich ein deutschsprachiges Traumfinale gegen Dominic Thiem? Wie schätzt du es ein?
Tja, das ist eine gute Frage, ob wir ein deutschsprachiges Finale sehen werden. Es wäre ja eine Neuauflage des Halbfinals der Australian Open, als damals Thiem in 4 knappen Sätzen gewonnen hatte. Timon Medvedev haben hier bislang allerdings wohl den stärksten Eindruck hinterlassen. Das muss man so ehrlich sagen. Medvedev, der letztes Jahr hier im Finale war, damals dieses unglaubliche Finale gegen Rafael Nadal, der spielte auch in seinem Viertelfinale gegen Andrei Rublev bärenstark. Aber der zeigte Ende des dritten Satzes ein paar körperliche Probleme. Thiem, der quasi den ganzen Sommer durchgespielt hat bei Exhibitions etc., der scheint topfit zu sein. Gegen Alex de Minaur ließ er überhaupt nichts anbrennen. Ich freue mich wirklich sehr auf das Match, auf die Finesse von Medvedev, auf die Power von Thiem. Es könnte wirklich ein großartiges Match werden, aber ich glaube, es ist wirklich eine 50-50-Geschichte.
50-50-Chance, also alles drin, sowohl für Thiem als auch für Zverev, aber eben auch für ihre jeweiligen Gegner, Carreño Busta oder auch Medvedev. Wie ist denn dein persönlicher Tipp?
Tja, mein Tipp. Ich glaube, dass wir tatsächlich Alexander Zverev im Finale gegen Thiem sehen werden. Ich bin mir nicht sicher, wie der Körper von Daniil Medvedev mitmacht. Bei Zverev glaube ich, dass er am Ende der bessere Tennisspieler ist, beziehungsweise mit den besseren Waffen. Sollten wir dieses Finale erleben, also dieses deutschsprachige Finale, dann wäre aber auch Thiem dort der Favorit.
Alle Infos darüber dann natürlich bei den Kollegen von Chip and Charge, bei Andreas Thies und Philipp Joubert. Andreas, vielen Dank für deinen Vorausblick auf die Halbfinals bei den US Open dann heute Abend bzw. in der Nacht zu Samstag.
Stand jetzt aktuell.
Der Name ist Vettel, Sebastian Vettel, und er fährt ab 2021 einen neuen Dienstwagen. Er wechselt nämlich von Ferrari zu Aston Martin und bleibt dort über das Jahr 2021 hinaus. Aber was bringt ihm das neue Cockpit? Kriegt Vettel im Bond-Auto nach den zuletzt mageren Zeiten bei Ferrari jetzt die Lizenz zum Siegen wieder zurück? Wie muss der Wechsel von Vettel bewertet werden? Wir haben mal nachgefragt bei unserem Formel-1-Experten Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Kevin, wie schätzt du denn den Wechsel ein?
Endlich ist die Katze aus dem Sack. Sebastian Vettel bleibt der Formel 1 erhalten und unterschreibt einen langjährigen Vertrag bei Aston Martin, das Team, das jetzt noch Racing Point heißt. Und das ist, Malte, eine Win-Win-Win-Situation. Es ist nicht nur eine Win-Win-Situation, es ist eine Win-Win-Win-Situation, weil es ist ein absoluter Gewinn für alle Seiten, für Racing Point, / Aston Martin. Sie bekommen mit dem viermaligen Weltmeister Vettel ein Aushängeschild par excellence plus einen Fahrer, der immer noch, trotz dem Fakt, dass er nicht mehr der Allerjüngste ist, sehr, sehr schnell unterwegs ist und auch Rennen gewinnen kann, wenn er ein Auto unterm Hintern hat, das ihm gefällt. Und Ralf Schumacher hat es den Kollegen von motorsporttotal.com auch gesagt, der Aston Martin, dieser pinke Mercedes, wie ihn ja viele jetzt nennen, der wird ihm gefallen. Der ist nicht so labil im Heck, der schrägt nicht raus, der bleibt einfach auf der Linie. Und wenn man das Paket, was Racing Point / Aston Martin da schnürt in den nächsten Jahren, beobachtet, sieht man, das wird sich sehr an Mercedes orientieren. Das ist ein Mercedes-Motor hinten drin mit einer starken Marke vorne drauf. Und Sebastian Vettel kann da mit seinem Wissen, seinem Know-how, ein Auto auch mitzuentwickeln, auf jeden Fall helfen. Also für Racing Point, absoluter Gewinn. Für die Marke Aston Martin Lagonda, die Motorsportmarke, die Automarke, ja, auch ein Riesengewinn. Das kann ein Aushängeschild sein, das die Marke jetzt gebraucht hat in einer Zeit, in der Lawrence Stroll die Marke Aston Martin Lagonda wieder aufbauen will und das Franchise-Projekt Formel 1 mit Aston Martin. Das wird, glaube ich, von Teamseite eine sehr gute Entscheidung gewesen sein.
Also eine gute Entscheidung von Aston Martin, sich für Sebastian Vettel zu entscheiden. Ist es auch für Sebastian Vettel eine gute Entscheidung, sich für Aston Martin zu entscheiden?
Von Fahrerseite auch, absolut. Sebastian Vettel kommt zu einem Team, was ambitioniert ist, kommt zu einem Team, was gut arbeitet, was schon seit Jahren, das ist das ehemalige Jordan-Team, das muss man sich mal überlegen, das hat ja eine super krasse Zeit hinter sich in der Formel 1, mit den geringsten Mitteln, mit dem maximalen Erfolg herausgegangen ist. Es fehlt also noch der letzte Durchbruch und diese Partnerschaft mit Mercedes, die immer ein bisschen enger wurde, oder auch jetzt diese Copygate-Affäre, die ausgestanden ist. Da entwickelt sich was bei Racing Point. Und für Sebastian Vettel kann das ein Team sein, wo er nochmal einen zweiten Frühling erlebt. Ja, es ist ein junges, aufstrebendes Team, wie es damals Red Bull Racing war. Und was könnte Sebastian Vettel noch erreichen? 5-mal Weltmeister, vielleicht sogar 6-mal Weltmeister, wenn sich Aston Martin so weiterentwickelt. Ist natürlich alles Zukunftsmusik und erstmal muss er da mithelfen aufzubauen und vielleicht mal um Podiumplätze mitfahren und das vielleicht ein bisschen besser machen als Lance Stroll in Monza. Aber wenn das einer schaffen kann, dann Sebastian Vettel. Und es ist schön, dass er in der Formel 1 bleibt. Es ist schön, dass er dabei bleibt, denn wir brauchen den viermaligen Weltmeister in der Formel 1. Wir brauchen den deutschen Fahrer in der Formel 1, denn wir wissen nicht, was mit Mick Schumacher passiert. Wird er ein Cockpit in der Formel 1 bekommen? Oder wie irre wäre das, wenn er ein Cockpit in der Formel 1 bekommt? Und dann kommen wir zum dritten Gewinner, wir Fans. und Sky, weil in der nächsten Saison läuft die Formel 1 exklusiv auf Sky und ja, die brauchen natürlich den deutschen Fahrer. Es braucht ja einen Anreiz, dass die Leute rüberkommen, abonnieren, ja, und nicht mehr bei RTL gucken können und dann rüberkommen und dann Sebastian Vettel im Aston Martin sehen und vielleicht ja Mick Schumacher im Alfa Romeo oder im Haas oder wo auch immer am Ende ein Cockpit frei ist für den Sohn von Michael Schumacher. Und was ist das denn alleine für eine Story, die man aufbauen kann als Fernsehstation? Mick Schumacher, der Sohn von Michael, fährt mit Sebastian Vettel in der Formel 1. Sebastian Vettels Mentor damals, das große Idol, sein Vater Michael. Also, da schreiben sich die Storys ganz von alleine. Deswegen ist der dritte Gewinner in dem Fall die Formel 1. Das sind eigentlich mehrere. Die Formel 1, die Fans, die Fernsehstationen in Deutschland, also Sky. Ja, es ist gut. Es ist gut, dass es endlich raus ist. Das heißt, wir haben auch Ruhe bei uns und müssen nicht mehr nur spekulieren, was macht Sebastian Vettel, was macht Sebastian Vettel.
Kevin, aber wo so viele Gewinner sind, da gibt es auch einen Verlierer, nämlich den Mann, den Sebastian Vettel beerbt.
Der Leidtragende, Sergio Perez, der ja ziemlich ja ohne Pauken und Trompeten da aus dem Cockpit rausgeschmissen worden ist. Aber so ist das Geschäft nun mal. Er wird ein weiteres Team finden, da bin ich mir ganz sicher. Ich schätze, er wird zu Haas gehen, das ist meine Meinung. Mal gucken, vielleicht macht er was ganz anderes. Die IndyCar baut sich auch gerade neu auf, da könnte er natürlich auch helfen. Also, alles Weitere zu diesem Sebastian Vettel Aston Martin Deal dann nächste Woche bei uns bei Starting Grid und ja, ganz aktuell könnt ihr ja reinhören in die Ausgabe, in die Vorschau auf den großen Preis der Toskana Ferrari 1000. Da feiert Sebastian Vettel noch im roten Auto. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass er seinen Wechsel genau einen Tag vor dem Start in das Rennwochenende in Mugello, dem Start des 1000. Formel 1 Rennwochenendes von Ferrari macht. In diesem Sinne, zurück zu dir, Malte.
Danke, Kevin. Reinhören bei Starting Grid auf jeden Fall. Überall, wo es Podcasts gibt, stand jetzt außer bei Spotify.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages kommt auch heute von der Tour de France. Der Schweizer Marc Hirschi vom Team Sunweb ist es geworden. Der hat gestern nämlich die 12. Etappe nach 218 Kilometern für sich entschieden. Nach einer 100 Kilometer Soloflucht und zwei bitteren Enttäuschungen bei der Tour in diesem Jahr im Hinterkopf, als er jeweils einen Etappensieg vor Augen hatte, aber am Ende leer ausging. Deshalb glaubte er auch erst sehr spät an den möglichen Triumph.
Boah, ich war eigentlich ziemlich gestresst. Ich dachte immer, auf den letzten zwei Etappen habe ich ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Ich dachte ja nicht schon wieder, dass ich eingeholt werde, irgendwie knapp vor dem Ziel. Darum habe ich eigentlich erst im letzten Kilometer dann geglaubt, dass ich durchziehen kann.
Schlüssel zum Sieg waren aber die Teamkollegen und vor allen Dingen auch die spontane Reaktion auf das Renngeschehen.
Und ich sollte eigentlich warten bis zum letzten Berg, aber dann im Moment bin ich dann mit Bob mitgegangen und dann war das Ziel, dass ich mich ein bisschen schone, dass ich dann im letzten Anstieg voll fahre und dann die anderen zwei versuchen zu blocken und es ist perfekt aufgegangen.
Und unser Flop des Tages ist mal wieder das Coronavirus. Das bedroht nämlich den reibungslosen Ablauf der Rückrunde der Feldhockeysaison. Die war nach 10-monatiger Zwangspause gerade erst wieder gestartet worden. Doch jetzt muss der HTHC Hamburg wegen 3 Corona-Fällen insgesamt 16 Teammitglieder in Quarantäne schicken. Die Partien der Hamburger fürs Wochenende sind abgesagt worden, müssen dann irgendwann nachgeholt werden. Und das sorgt für ein ziemliches Terminchaos beim Hockey.
Geburtstagskind des Tages.
Einer der berühmtesten Fußballer der Welt, Weltmeister als Spieler und Trainer, Libero, Kaiser, Lichtgestalt, aber auch Schattenmann in Sachen Sommermärchen. Unser heutiges Geburtstagskind hat viele Facetten. Wir gratulieren Franz Beckenbauer zum 75.
Auf dem Platz begnadet, er war majestätisch, wie er mit dem Ball am Fuß über den Platz schon stolzierte, die Augen immer nach vorne gerichtet, der Ball klebte ihm förmlich am Fuß. So führte er die Nationalmannschaft zum EM- und zum WM-Titel, so führte er den FC Bayern zum großen Europacup, zu vielen, vielen Erfolgen, Meisterschaften und Pokalsiegen.
Und wäre er nicht in der Jugend von einem 60er geohrfeigt worden, wäre er wohl zu den Löwen gegangen und 1860 stünde jetzt vielleicht da, wo die Bayern aktuell stehen. Egal, bei Cosmos New York, da schnupperte er dann nach seiner Bayernzeit die große weite Welt, kickte dann auch nochmal kurz beim HSV, ehe er die Nationalmannschaft als Teamchef übernahm und natürlich zum Weltmeister 1990 machte.
Danach wurde Franz Beckenbauer TV-Experte und Funktionär, erst beim FC Bayern, dann beim DFB. Als Chef des Organisationskomitees holte er die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Unser Sommermärchen. Auf welche Art und zu welchem Preis, das ist nicht ganz geklärt und wirft große Schatten auf die einstige Lichtgestalt. Von illegalen Zahlungen ist da die Rede. Wirklich aufgeklärt wird dieser Fall wohl nie werden. Beckenbauers Ruf litt aber erheblich.
Und auch seine Gesundheit, dazu kamen private Sorgen, der Tod seines Sohnes. Beckenbauer hatte sich lange weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wird daher sein Jubiläum heute sicherlich auch im ganz kleinen Kreis feiern. Trotzdem Happy Birthday, Franz Beckenbauer.
Heute in der Sportgeschichte.
Die Blondes gegen die Brunettes, das war die Paarung im ersten Baseballsport der Geschichte, bei dem zwei Frauenteams vor zahlenden Zuschauern und gegen Gage gegeneinander antraten.
Passiert ist es heute vor 145 Jahren, am 11. September 1875 in Springfield, Illinois. Und es war in erster Linie ein Spiel für die Show. Einige der Spielerinnen, die waren extra für das Spiel rekrutierte Schauspielerinnen. Und entsprechend niedrig soll dann auch das sportliche Niveau der Begegnung gewesen sein.
Aber historische Quellen unterstreichen, die Show war offenbar sehr, sehr gut und dieses Spiel legte angeblich, zumindest in den USA, den Grundstein für die Rivalität zwischen Blondinen und Brünetten. Im US-Damensport war es lange angeblich durchaus üblich, Frauenteams nach Haarfarben zusammenzustellen und gegeneinander antreten zu lassen, um zu gucken, ob blond oder braun am Ende die Oberhand behielten.
Ich kann da nur ganz diplomatisch zu sagen, wir wollen ja auch keine Hörerinnen verprellen, ob blond, ob braun, wir lieben alle Frauen.
Stand jetzt aktuell.
Heute ist der FC Augsburg dran bei unseren 5 Fragen an die neue Bundesliga-Saison und die 5 Fragen an den FCA werden beantwortet von Christel Gnahm von Auf die Zirbelnuss, dem Augsburg-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Beim FCA war sie ganz besonders chaotisch, weil wir mittendrin eine Trainerentlassung hatten und der neue Trainer dank Corona ewig nicht zum Einsatz kam. Und als er dann zum Einsatz kam oder hätte kommen können, ging er erstmal einkaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Die letzte Saison hat mich ziemlich enttäuscht, weil ich finde, dass mit dem Kader mehr möglich gewesen wäre. Weil ich die Trainerentlassung zwar insgesamt ja nachvollziehbar finde, also ich finde es nachvollziehbar, dass man mit Martin Schmidt insgesamt unzufrieden war, aber der Zeitpunkt hat mich sehr überrascht und hat für mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so viel Sinn gemacht. Das war so das eine, was mich sehr enttäuscht hat, obwohl natürlich insgesamt die Saison, wie sie ausgegangen ist, vollkommen im Rahmen ist. Ich finde, aber es hätte auch besser laufen können. Und bin vor allem auch von Heiko Herrlich als neuem Trainer immer noch nicht überzeugt. Er hatte einen schweren Start und hat sich's dann auch nicht leichter gemacht. Denken alle an diese Pressekonferenz und seinen Einkauf von Hautcreme und Zahnpasta. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, da passt irgendwas nicht so ganz. Und insgesamt auch von der Spielweise her muss ich sagen, unter beiden Trainern habe ich einfach sehr stark das vermisst, was den FC einfach ausmacht, diese mehr aus dem der Summe seiner Teile machen und einfach dadurch, dass man mit Leidenschaft und Kampf an die Sache rangeht und damit einfach noch ein bisschen mehr reißt, das hat über ganz weite Strecken leider komplett gefehlt. Und das hat mir die letzte Saison eigentlich doch eher zur Qual werden lassen.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Ja, ich hoffe sehr, dass wir wieder irgendeine Art von Konzept oder von Spielidee oder von Spielaufbau erkennen, wieder etwas, wofür der FCA in irgendeiner Weise stehen kann. Das habe ich in der letzten Saison sehr stark vermisst. Das ist meine große Hoffnung, dass wir endlich den FCA sehen, den Heiko Herrlich aus dem FCA machen möchte. Ich bin überzeugt, dass er ein Konzept hat oder dass er eine Idee hat für die Mannschaft. Und jetzt hat er endlich die Vorbereitung gehabt. Jetzt konnte er auch seine Vorstellungen mit den verantwortlichen Teilen, auch was die Spiele angeht. Es tut sich gerade einfach sehr, sehr viel auch. Ich hoffe, dass wir da dann einen FCA sehen, der ansatzweise da anknüpfen kann, wo wir irgendwann mal aufgehört haben, der Verein zu sein, der die Großen regelmäßig ärgert. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so richtig. Und das ist meine Hoffnung, dass wir da entweder wieder hinkommen oder wenn Heiko Herrlich noch bessere Ideen hat, was er aus dem FCA rauskitzeln kann als das, dann bin ich sehr erfreut, das zu sehen, wenn es erfolgreich ist. Von daher, ja, ich bin da sehr gespannt. Ein Teil, oder was die Augsburger Fans natürlich immer sehen wollen und was wir natürlich vermisst haben, ist einfach Kampf und Leidenschaft. Und dass die, dass wieder Typen da sind, die sich reinwerfen ins Spiel und denen man einfach anmerkt, dass sie geil auf jede Minute Bundesliga sind.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Das finde ich immer ziemlich schwierig, weil der FCA einer der Vereine ist, wo das tatsächlich auch stimmt, dass einfach das Team im Vordergrund stehen muss. Aber natürlich haben wir auch inzwischen einige Akteure, die ja mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als andere. Daher hoffe ich sehr, dass Niederlechner da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat und sich weiter als die Wahnsinnsverstärkung herausstellt. Ich hoffe auch sehr, dass Finn Bogason wieder da ist. Bin auch sehr, sehr gespannt, was Caligiuri als Neuzugang bringt. Vielleicht überrascht uns auch Gregoritsch. Das würde mich auch sehr freuen, der ja jetzt wieder bei uns ist. Ja, insgesamt hoffe ich einfach, dass sich da einfach mehr Namen wieder rauskristallisieren, die uns als Fans des FCA Identifikation erlauben. Denn da ist mit Daniel Bayer ein ganz großer jetzt nicht mehr da und das reißt ein großes Loch, das jetzt irgendwie gefüllt werden muss. Auch Max ist nicht mehr da. Das ist auch ein Loch, das wir irgendwie stopfen müssen. Und ich weiß, dass ganz viele da sind, die das gerne möchten. Und so richtig ein Name drängt sich mir zu der Frage einfach nicht auf.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Worst-Case-Szenario ist der Abstieg, mit dem wir immer rechnen müssen und gegen den wir immer ankämpfen müssen. Bisher auch ganz erfolgreich. Ich sag nur 10 Jahre. ja, und Best Case ist eigentlich auch klar, dass wir es irgendwie schaffen, diesen Klassenerhalt durch eine Bombensaison schnell unter Dach und Fach zu bringen und dann wieder gucken, wie nah wir an irgendwelche internationalen Plätze heranreichen können. Und wenn die Saison mit einem spannenden Endspurt um diese Europa League Qualifikationsplätze irgendwie ausgeht und wir da ansatzweise irgendwie noch über eine gewisse Zeit in der Verlosung sind, dann ist das, glaube ich, für den geneigten FCAler schon eine richtig geile Sache.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Ja, ich hoffe doch, dass der FCA endlich mal diese Saison für keine Schlagzeile sorgt. Das wäre für mich die Schlagzeile. FCA endlich wieder graue Maus. Ich sag's euch ganz ehrlich, diese Pressekonferenzgeschichte war schon sehr, sehr unangenehm für uns hier in Augsburg. Zum Spott der Liga zu werden ist echt nicht sehr geil. Aber wenn es unbedingt eine sein muss, dann einfach sehr gerne irgendwas wie... Nee, ich will keine Schlagzeilen. Ganz ehrlich, nee, es gibt keine Schlagzeile vom FCA. Einfach back to graue Maus, bitte. Danke.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Diesen Terminüberblick haben wir dank den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID. Und das haben wir uns heute für euch als Highlights des Wochenendes rausgesucht.
Der DFB-Pokal im Fußball spielt seine erste Runde aus und die Tour de France der Herren läuft weiter. Was uns da heute, morgen und Sonntag erwartet, das schätzt unser Radsportexperte Manfred Munk mal ganz kurz ein.
Freitag könnte schon einen Knackpunkt geben, da geht es den ganzen Tag nur hoch und runter. Der Schlussanstieg hat auf den letzten 2 Kilometern durchgehend über 10%, also eine Sache für leichte Bergfahrer wie Bernal oder Quintana, bin ich gespannt. Samstag Klassikerprofil, das wird auch nochmal ordentlich Energie ziehen, vielleicht traut sich ja auch ein Gesamtklassement-Anwärter da aus der Deckung. Am Sonntag erstmal 100 Kilometer flach und dann 3 Anstiege. Der letzte Anstieg ist dabei jetzt nicht mehr so steil. Also kann sein, dass da die Helfer nochmal eine größere Rolle spielen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Kräfte die noch am Ende dieser drei Tage haben am Wochenende.
Bei Tirreno Adriatico geht es ebenfalls weiter und auch in Italien, da geht es beim Giro der Frauen zur Sache. Aus deutscher Sicht unter anderem am Start Clara Koppenburg und ihr Team Paul K. Mit ihr habe ich für Radio Tour vor dem Giro ein ausführliches Interview über ihr turbulentes Jahr bisher geführt. Das könnt ihr übrigens nachhören bei uns auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts und Radio Tour gibt. Und hier hört ihr ihre Erwartungen an den Giro 2020.
Mein größtes Ziel ist immer, heile und gesund durch das Rennen zu kommen. Das ist mir einfach sehr wichtig. Und dann natürlich ist mein Ziel, einfach ein gutes Gesamtklassement-Ergebnis einzufahren, da ich schon mich eher so als Etappenfahrerin sehe und jetzt nicht unbedingt als, dass ich an einem Tag voll heraussteche und dann die anderen Tage nicht mehr. Als Team würden wir auf jeden Fall gern den Auftakt, also das Teamzeitfahren, auf dem Podium beenden. Ich glaube, das ist mal so unser erstes Ziel und dann muss man auch schauen von Tag zu Tag, wie wir uns dann alle fühlen und wie es dann geht.
Golf gibt's in Portugal auf der European Tour, auf der PGA Tour in Kalifornien und beim Major der Damen, dem ANA Inspiration, ebenfalls in Kalifornien. Dazu alles weitere natürlich dann am Montag hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Und damit entlassen wir euch dann auch ins Wochenende. Das war's mit Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de für diese Woche.
Ein schönes Wochenende für euch. Abonniert uns mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns gerne auch bewerten, also gerne Sterne geben. Und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken.
Bis zum Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.